Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der deutsche Verteidigungsminister wird zum Selbstverteidigungsminister. Zu Gutenberg gibt vorläufig seinen Doktortitel zurück. Eine Universität, die den schummelnden Minister nicht ertappt. Der Prorektor der Uni Zürich, Ottfried Jarn, sagt dazu:
Das finde ich auch mehr als nur peinlich. Hier heißt es, dass der Erstgutachter, der Betreuer der Arbeit, schwer versagt hat.
Dann, in Libyen und Bahrain wird demonstriert, in Ägypten dagegen gefeiert. In Kairo versammeln sich Hunderttausende zum Gedenken an Mubaraks Rücktritt vor einer Woche. Mehr Frauen braucht das Land. Warum die Schweizer Parteien im Wahljahr auf Frauenpower setzen. Und mehr Medaillen wünscht das Land. Die Ski-WM in Garmisch und die Form der Schweizerinnen und Schweizer ist Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Stefan Wüthrich.
Der deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg tritt nach den Plagiatsvorwürfen im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit nicht zurück.
Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Die eingehende Prüfung und Gewichtung dieser Fehler obliegt jetzt der Universität Bayreuth und ich werde gerne bis zum Ergebnis vorübergehend, ich betone vorübergehend, auf das Führen des Titels verzichten. Anschließend würde ich ihn wieder führen.
Dem 39-jährigen CSU-Politiker wird vorgeworfen, Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben zu haben. Die Universität Bayreuth untersucht dies zurzeit. In diesem Zusammenhang ist bei den zuständigen Behörden inzwischen eine Strafanzeige eingegangen, wegen Verletzung des Urheberrechts. Wer hinter der Anzeige steht, ist nicht bekannt. In Ägyptens Hauptstadt Kairo haben sich am Morgen mehrere tausend Menschen auf dem Tahrir-Platz versammelt. Genau eine Woche nach dem Rücktritt des ägyptischen Präsidenten Mubarak wollen die Demonstranten einen Freitag des Sieges feiern. Augenzeugen berichten, die Stimmung sei fröhlich und entspannt. Es wird damit gerechnet, dass nach dem Mittagsgebet zehntausende weitere Menschen auf den Platz strömen werden. Im Nachbarland Libyen ist die Lage weiterhin angespannt. In Benghazi, der zweitgrößten Stadt des Landes, hatten in der Nacht erneut Tausende gegen Staatschef Gaddafi demonstriert. Es seien Schüsse zu hören gewesen, meldete der britische Sender BBC. Inzwischen habe Revolutionsführer Gaddafi einen seiner Söhne nach Benghazi geschickt, melden libysche Medien. Bei den Unruhen sollen gestern in Benghazi und weiteren Städten mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Im Golfstaat Bahrain haben am Vormittag tausende Demonstranten an den Begräbnissen der Todesopfer der gestrigen Proteste teilgenommen. Dabei blieb es ruhig, die Polizei hielt sich zurück, trotz eines Demonstrationsverbots. Gestern Abend hatten die Außenminister der anderen Golfstaaten dem König von Bahrain ihre Unterstützung zugesagt. Im Fall des Bieler Rentners, der im letzten Herbst einen Polizisten angeschossen hatte und dann tagelang untergetaucht war, hätten die Behörden keine größeren Fehler begangen. Zu diesem Schluss kommt ein Expertenbericht, den der Kanton Bern in Auftrag gegeben hat. Allerdings hätten das Regierungsstatthalteramt und die Polizei nicht genügend kommuniziert, sagt der Berner Anwalt Uli Friedrich. Der Rentner habe in mehreren Briefen sehr konkret von seiner Hinrichtung gesprochen.
Diese Schreiben lagen Behörden vor, wurden aber nicht der Polizei zugestellt. Und diese Tatsache ist aus unserer Sicht so zu beurteilen, dass der Informationsfluss zu diesem Zeitpunkt nicht mehr optimal war.
Sagt Anwalt Ueli Friedrich. Er half mit, die Rolle der Behörden im Fall des Bieler Rentners zu untersuchen. Ein weiterer Bericht zum Verhalten der Polizei ist noch in Arbeit. Die Schweizer Politik ist sich in Sachen Managerlöhne weiter uneinig. Die Rechtskommission des Nationalrats lehnt einen Vorschlag des Ständerats ab. Dieser hatte im Gegenvorschlag zur Abzockerinitiative eine sogenannte Bonussteuer verankert. Demnach sollen Unternehmen künftig Boni von über 3 Millionen Franken nicht mehr von den Steuern abziehen können. Das will die nationalrätliche Rechtskommission nicht und empfiehlt dem Nationalrat daher, auf den Gegenvorschlag gar nicht einzutreten. Die Branchenorganisation Milch bleibt in der Kritik. Die Westschweizer Milchproduzenten treten aus der Organisation aus. In der Branchenorganisation Milch sind Milchproduzenten und Verarbeiter organisiert. Ihr Ziel: einen Weg finden, dass die Bauern in der Schweiz für ihre Milch einen angemessenen Preis erhalten. Für die Westschweizer Milchbauern hat die Organisation versagt, denn die Bauern produzieren weiterhin zu viel Milch und der Milchpreis sinkt. Bereits gestern hatte Peter Gfeller vom Schweizerischen Milchproduzentenverband die Organisation scharf kritisiert. Ski: beim Riesenslalom der Männer an der Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen liegt der Norweger Axel Lund Svindal nach dem ersten Lauf in Führung, vor dem Österreicher Philipp Schörkhofer und dem Kroaten Ivica Kostelic. Bester Schweizer nach dem ersten Lauf ist Didier Güsch auf Rang 5, Galo Janka ist Sechster. Der Start zum zweiten Lauf ist auf 13.30 Uhr angesetzt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zur Affäre zu Gutenberg, die Fakten und die Einschätzung des Prorektors der Uni Zürich. Dann berichten wir von der Großkundgebung in Kairo und dem Zustand Ägyptens seit Mubaraks Rücktritt. Wir fragen: Medaille oder nicht? Didier Küsch und Carlo Janka haben beim Riesenslalom noch eine Chance. Das Tagesgespräch zur Ski-WM in Garmisch um 13 Uhr. Dies und einiges mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.699 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,09 gehandelt, der Dollar zu 95,23 Rappen. Das Wetter. Im Norden liegt unterhalb von etwa 1500 Metern vielerorts Hochnebel. Über dem Hochnebel scheint oft die Sonne. Im Osten und an den Voralpen ziehen zeitweise dichtere Wolken auf, welche lokal etwas Schnee oder Regen bringen. Im Westen und Süden scheint meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 6 Grad, im Süden und in den Alpentälern bis 12 Grad. Morgen Samstag ist es meist sonnig, im Flachland löst sich der Nebel im Tagesverlauf größtenteils auf. Am Sonntag ist es dann oft bewölkt und es fällt verbreitet etwas Regen oder oberhalb von 800 Metern Schnee. Im Tessin scheint auch ab und zu die Sonne. Im Norden gibt es rund 6 Grad und im Süden 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Bern-Ostring und der Verzweigung Wankdorf stockender Verkehr.
Flucht nach vorn. Dafür hat sich nun der deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg also entschieden. Er gibt den Doktortitel ab, zumindest vorläufig. Das hatte Kanzlerin Merkel ihm wohl so nahegelegt. Fritz Dinkelmann berichtet.
Die Bundespressekonferenz in Berlin ist der Ort, an dem sich Politiker den Fragen der Medien stellen, so auch heute. Alle warteten auf die angekündigte Erklärung von Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Was würde er sagen zu den Plagiatsvorwürfen, den Strafanzeigen, in denen er beschuldigt wird, Urheberrechte verletzt zu haben mit dem behaupteten Textklau für seine Doktorarbeit? Aber zu Guttenberg war nicht da, sondern nur sein Sprecher Seibert, und der erklärte, dass der Herr Minister in eben diesem Augenblick vor ausgewählten Journalisten sprechen würde. Da brodelte es plötzlich in der sonst so ruhigen Atmosphäre der Bundespressekonferenz. Einigen Kollegen platzte der Kragen und einer sagte: Ich bin baff, dass der Minister so ein Feigling ist. Und ein anderer fragte, ob zu Guttenberg dem Rat der Kanzlerin gefolgt sei, auf diese feige Art zu unterrichten vor nur wenigen Kameras. Ein katastrophales Krisenmanagement ist zu vermelden, und das von einem Minister, der in der Öffentlichkeit ungemein populär ist und heute die Chance verpasst hat, sich auch öffentlich zu stellen. Stattdessen orientiert er vor ausgewählten Medienvertretern. Und alle übrigen Journalisten können also nur darüber berichten, was an auserwähltem Ort vom Verteidigungsminister gesagt wurde. Er sagte, Zitat: Gerne bis zum Ergebnis dieser Prüfung wolle er auf die Führung des Titels, des Doktortitels verzichten. Die Tatsache, ist gemeint, dass die Universität Bayreuth, bei der zu Gutenberg seine Dissertation eingereicht hat, ihm bekanntlich eine Frist von 14 Tagen gesetzt hat, um sich zu den Plagiatsvorwürfen zu äußern. Zu Gutenberg sagte auch, dass seine Doktorarbeit fraglos Fehler enthalte, was ihm aufrichtig leid tue, er sei darüber selbst am unglücklichsten. Allerdings habe er zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht und wiederholte, da seine Dissertation von ihm persönlich verfasst worden sei, sei sie also auch kein Plagiat. Es wird sich in den nächsten Tagen und Stunden schon vielleicht zeigen, ob der Verteidigungsminister mit dieser inhaltsarmen Erklärung seinen Kopf retten kann. Kanzlerin Angela Merkel hat ihm zwar das Vertrauen ausgesprochen, aber nun hat zu Gutenberg die Medien gegen sich aufgebracht und muss damit rechnen, dass er die Schonfrist nicht bekommt, bis die Vorwürfe überprüft wurden. Ein Mann, ein Wort. Zu Gutenberg, der Soldat, sieht sich als falscher Doktor verhöhnt und verspottet, und das ist für ihn, den Soldaten, nicht nur ein kleiner Imageschaden, sondern das ist eine Katastrophe. Wenn sich der Verteidigungsminister rehabilitieren will, dann muss er das mit mehr Mut tun und so um seine Ehre kämpfen.
Aus Berlin, Fritz Dinkelmann. Ein Minister, der schummelt, ist das eine. Eine Universität, die das nicht merkt, das andere. Wie konnte das der Uni Bayreuth entgehen? Dies fragte ich den Prorektor der Universität Zürich, Professor Ottfried Jahren.
Das finde ich auch mehr als nur peinlich. Hier heißt es, dass der Erstgutachter, der Betreuer der Arbeit, schwer versagt hat.
Wie ist denn das an der Universität Zürich zum Beispiel mit Doktorarbeiten, aber auch mit anderen Arbeiten? Wie oft und wie wird da kontrolliert?
Das ist eine Sache der Professoren und Professoren. Sie sind verantwortlich dafür, dass die Qualität erreicht wird, aber nicht nur die Qualität, sondern dass die Qualität auch gesichert wird. In der Regel passiert es durch regelmäßige Gespräche, die miteinander führen. Und da kann ich schon recht gut sehen, was die Personen können und eben was sie nicht können. Das Zweite ist, wenn ich Texte bekomme, dann schaue ich diese Texte mir natürlich an. Und da stellt man dann häufig vielleicht Stilbrüche oder Merkwürdigkeiten fest in der Art der Zitation. Plötzlich ist etwas französisch, obwohl der Rest nicht französisch ist und so weiter.
Wie oft geschieht es denn, dass man jemanden beim Schummeln erwischt?
Das kann ich Ihnen deshalb nicht sagen, weil vieles natürlich auch vielleicht, wenn solche Fälle auftreten, informell gelöst werden, wo man sagt, nein, das kannst du so nicht machen, bitte organisier das anders. Die Fälle, die sozusagen richtig hochkommen, wie dieser Fall, die gibt es äußerst selten.
Gibt es eigentlich Studienrichtungen, die für solche Plagiate, für solches Abschreiben besonders anfällig sind?
Das kann man sicher nicht sagen, denn Sie sehen, der Wettbewerb der Wissenschaften, zum Beispiel Medizin, Naturwissenschaften, ist hoch. Da gibt es dann Fälle, die entstehen durch diesen Druck. Man muss publizieren. Aber natürlich auch in den Geisteswissenschaften gibt es vielleicht Leute, die zu phlegmatisch sind oder die pragmatisch sind und einfach denken, sie kommen auf einfachem Wege zu einem Ergebnis. Und vielleicht ist die Rechtswissenschaft auch etwas anfälliger dafür, wenn bestimmte Arten von Produktion, von Dissertationen sozusagen gepflegt werden, die vielleicht mit Gutachten verbunden werden oder anderen Aktivitäten. Ich will das aber nicht gegen einzelne Disziplinen wenden, aber es gibt sicher Unterschiede.
Heute gibt es ja immerhin noch Computerprogramme, mit Hilfe derer man erkennen kann, dass ein Text abgeschrieben wurde. Wie war denn das früher? Konnte man früher einfach mit weniger Risiko abschreiben?
Ich denke, man hat das gleiche Problem immer gehabt. Das kam immer auf die Qualität an, ob der Professor, die Professorin, die betreut, Qualität sichern kann. Was sicher neu ist, dass in bestimmten Bereichen sogenannte Ghostwriter tätig sind. Und ich muss Ihnen offen sagen, mein Eindruck ist hier, möglicherweise hat dieser Herr Politiker vielleicht eines solchen Ghostwriters oder gar eines Büros sich bedient. Ich habe eher den Eindruck, sowas könnte der Fall sein. Er hat sich sozusagen auf Dritte verlassen, die ja möglicherweise tatsächlich plagiiert, abgeschrieben oder kompiliert.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Plagiat und einer Kompilation?
Bei einem Plagiat kann man sagen, da übernimmt eine Person einen wesentlichen, ganz zentralen Gedanken eines oder einer anderen und weist es nicht aus. Hier habe ich eher den Eindruck, es handelt sich um eine Kompilation. Das heißt, man hat verschiedenste Texte ausgebeutet mit dem Ziel, daraus ein möglichst dickes Werk werden zu lassen. So nach dem Motto, viel hilft viel. Das ist genauso verächtlich, das ist genauso zu kritisieren, das ist sogar unwürdig und würde bedeuten, dass dort noch mehr Anführungszeichen an Kritik Kritik einzubringen ist als nur der Plagiatsvorwurf. Denn Sie können nicht nebenbei, neben einem Mandat, das Sie politisch ausüben, stellen Sie sich vor, Nationalrat oder Nationalrätin zu sein, und Sie schreiben nebenbei noch eine Arbeit, die mehrere hundert Seiten gedruckt umfasst. Das ist kaum vorstellbar. Das zeigt abermals, dass die Universität, in diesem Fall Bayreuth, versagt hat, dass der Betreuer massiv versagt hat, aber die gesamte Fakultät hat versagt. Denn ihr hätte auffallen müssen, dass jemand, der schon vollamtlich und mit vielen Mandaten versehen tätig ist, kein solches Werk mal nebenbei und in sehr kurzer Zeit hat schreiben können.
Sagt der Prorektor der Universität Zürich, Professor Ottfried Jarn. Die Ägypterinnen und Ägypter kommen heute wieder auf den Straßen Kairos zusammen in diesen Minuten, um zu feiern, um sich an jene zu erinnern, die bei den Demonstrationen gestorben sind. Poesie und Musik soll es geben. Andere wollen sich versammeln vor dem Präsidentenpalast, um sich von Hosni Mubarak zu verabschieden, der vor einer Woche nach Sharm el-Sheikh geflüchtet ist. Ich bin nun verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin. Irin Meyer, ist es denn eine Feier, die jetzt stattfindet? Ich meine, gibt es nur Grund zum Feiern?
Zuerst gibt es für die Demonstranten und für die Bürger, die sich unterdessen mit der Protestbewegung identifizieren, natürlich Grund zum Feiern, und das tun sie. Aber sie wollen die Kundgebung auch zu einer Gedenkfeier für die 365 Toten machen, und vor allem wollen sie den Generälen an der Macht eine Botschaft senden, dass der Aufstand noch nicht vorüber sei, wollen sie ihnen sagen, bis alle Forderungen erfüllt seien. Das Ende des Ausnahmezustandes zum Beispiel und die Freilassung von politischen Gefangenen. Das heißt im Klartext, zurück zur Normalität könne es nicht einfach per Dekret der Militärs geben, sondern das müsse ausgehandelt werden, der Druck der Straße werde nicht nachlassen.
Was befürchtet die Opposition eigentlich von den jetzigen Machthabern?
Ich glaube, was viele denken, hat heute Friedensnobelpreisträger El Baradei gesagt. Es fehlt die Transparenz. Man wisse nicht, wer wirklich regiere, der Verteidigungsminister, der dem obersten Militärrat vorsteht, sei einmal im Fernsehen erschienen und dann nichts mehr, nur noch Kommuniqués. Die Generäle seien für die Bevölkerung gesichtslos, eine Blackbox, sagte Baradei. Sie stünden zwar in Kontakt mit jungen Aktivisten, aber diese repräsentierten nicht die ganze Opposition. Baradei sagte, er fürchte, die Militärs erfassten die Dimension des Geschehens nicht. Ägypten brauche eine radikale, tiefgehende Wende. Also es ist die Befürchtung, dass die Oberfläche neu gestrichen, aber nicht das System in Ägypten von Grund auf geändert wird.
Schauen wir etwas tiefer, wo steht denn Ägypten heute, eine Woche nach dem Rücktritt von Präsident Mubarak?
Ägypten steht an einer Wegscheide. Noch ist nicht entschieden, wohin die Entwicklung am Ende gehen wird. Es ist viel Aktivismus jetzt, Parteien werden gegründet, um Rollen und Plätze wird gerungen. Eben hat an der Kundgebung der aus dem Exil zurückgekehrte Scheich Youssef al-Qaradawi gesprochen, eine Autorität im sunnitischen Islam, aber ein sehr umstrittener Hardliner. Was solche Leute künftig für Einfluss haben, werden wir noch sehen. Und inwiefern die Bürger und Demonstranten prägend am politischen Prozess teilnehmen können, diese Frage ist heute offen. Und es wird die entscheidende sein für die Zukunft des Landes.
Das waren Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Im Herbst werden auf vielen Wahlplakaten auch Frauen um Stimmen werben. Gewählt werden aber vor allem Männer. Frauen halten nur 30% der Nationalratssitze. Auf kantonaler Ebene sind es noch ein paar Prozent weniger. Um Frauenpower im Wahlherbst geht es nun in den nächsten zwei Beiträgen. Zuerst schauen wir in jenen Kanton, der am wenigsten Politfrauen stellt, das Tessin. Hier ist nur jedes neunte Parlamentsmitglied eine Frau. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Eine Frau im Tessin hat durchschnittlich 10 Freundinnen. Sie hat 100 Kontakte im Handy gespeichert und sie braucht 12.000 Stimmen, um ins Parlament gewählt zu werden. Entsetzte Blicke fliegen hin und her. Wir sind an einem Informationsabend für Grossratskandidatinnen im Tessin. Laura Tarchini, Davina Fitas, Evelyn Battaglia, Chantal Montandon, Anna Bettellini, alle CVP, und Fabrizia Toletti, FDP, tauschen sich aus. Als Frauen, sagt Laura Tarchini, hofften sie alle, dass der Frauenanteil im Tessiner Parlament endlich steige. Die Ausgangslage sei traurig. Von 21 CVP-Grossräten im Tessin seien 2 Frauen. Eine trete jetzt zurück. Es bestehe die Gefahr, dass auch dieser Frauensitz verloren gehe. Die Wahlstatistik zeigt, von den männlichen Kandidaten im Tessin wird jeder 6. gewählt. Bei den Frauen ist es nur jede 17. Die Wahlchancen von Frauen sind im Tessin also dreimal kleiner. Fabrizia Toletti hat schon dreimal kandidiert, erfolglos. Aus beruflichen Gründen tritt sie jetzt nicht mehr an.
È difficilissimo creare un'ondata di sostegno.
Es sei sehr schwierig, als Frau breite Unterstützung zu gewinnen, sagt Toletti. Neben der Tatsache, Frau zu sein, verfügten Kandidatinnen über wenig Netzwerke. Männer seien in Vereinen, bei den Jägern, bei den Fischern, sie hätten Kameraden im Militär. Frauen müssten lernen, ihre Umfelder zu aktivieren.
Una domanda che mi viene rivolto, che mi è stato già rivolto anche in campagna, come fa a fare tutto questo?
Wie schaffen Sie das alles? Diese misstrauische Frage sei ihr immer wieder gestellt worden, berichtet Evelyn Battaglia. Sie habe drei Kinder, sie sei erwerbstätig, habe ein Amt in der Gemeindeexekutive und führe jetzt noch die Wahlkampagne. Wieso der Frauenanteil im Tessiner Parlament in den letzten Jahrzehnten gesunken ist, Battaglia weiß es nicht. In den 80er Jahren, sagt sie, seien viele Frauen nicht erwerbstätig gewesen. Heute sei das anders. Da bleibe das Fraueninteresse an der Politik zurück. In ihrer Gewerkschaftsarbeit erlebe sie es täglich, bestätigt Davina Fitas. Um eine Familie durchzubringen, reiche ein Einkommen oft nicht. So müssten beide Elternteile arbeiten. Familie, Arbeit, Politik, das sei ein Drahtseilakt. Die Grossratskandidatinnen im Frauenberatungszentrum in Lugano diskutieren über Guerilla und über Virusmarketing, über den Einsatz von E-Mail, SMS und Facebook und sie sind sich einig. Anders als bei Männern sei beruflicher Erfolg bei Frauenkandidaturen wenig hilfreich. Sie habe sich zur Verfügung gestellt, sagt Anna Bettellini, um dem Kanton etwas zurückzugeben, der ihren Kindern so viel geboten habe. Frauen hätten ihr nach dem Rückzug aus der Gemeindepolitik anvertraut, sie seien nicht angehört worden, trotz jahrelanger Mitarbeit. Sie wollten ihre Kraft fortan dort investieren, wo auch für sie selbst Positives zurückkomme.
Il fatto di mettersi a disposizione a livello cantonale è proprio anche in quest'ottica.
Gerade deshalb trete sie an, entgegnet Chantal Montandon zum Schluss, damit Politik keine Männerdomäne bleibe. Dafür habe sie in ihrer Wahlkampagne immer wieder Dank erfahren, damit es endlich mehr Frauen habe im Tessiner Parlament.
Auch auf nationaler Ebene feilen die Frauenparteien an ihren Wahlstrategien, erklärt das Ziel, den Frauenanteil im Parlament ausbauen. Überdurchschnittlich vertreten sind die Politikerinnen von Linksgrün und der CVP. Im kommenden Herbst wollen nun auch die Frauen von FDP und SVP aufholen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die Rangliste der fünf großen Parteien, SVP, SP, FDP, CVP und Grüne, liest sich anders, wenn ihr Frauenanteil im Fokus liegt. Grüne, SP, CVP, FDP und SVP. Die Grüne hat bei den letzten Wahlen einen Frauenanteil von 50% erreicht, gefolgt von SP und CVP. Die FDP ist auf knapp einen Fünftel gekommen, die SVP auf einen Achtel. Dieser ist aber, nicht zuletzt mit der Abspaltung der BDP, weiter eingebrochen. Kurz gesagt, die kleine der fünf kommt also groß raus, die große fällt ab.
Nein, wir machen keine Frauenpolitik in der SVP, wir machen SVP-Politik.
Stellt Rita Gigax klar, die Präsidentin der SVP-Frauen, im Kurzfilm auf der Internetseite. Doch die Frauen würden auch in der SVP wichtiger. Sie will den Frauenanteil bei den Wahlen im Herbst verdoppeln von 5 auf 10 Sitze. Als Fernziel gelte aber 20%, sagt Rita Gigax und empfiehlt,
dass 20% der Listenplätze für Frauen mindestens reserviert werden sollen und dass die Frauen, wenn immer möglich, auf privilegierten Plätzen auf der Liste fungieren sollen.
Spezielle Programme, um Frauen aufzubauen, plane die SVP nicht. Sicherlich werde es Anlässe von Frauen für Frauen geben. Konkreter will die Politikerin noch nicht werden. Auch die FDP-Frauen wollen den Anteil von gut 19% ausbauen. Ein konkretes Wahlziel nennt FDP-Frauenpräsidentin Carmen Walker-Späth nicht. Im Gegensatz zur SVP will die FDP Frauen gezielt fördern.
Da haben wir zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo wir junge Frauen fördern, wo wir ihnen einen bestmöglichen Rahmen geben können, damit sie eine erfolgreiche Karriere machen können innerhalb der FDP.
Carmen Walker-Späh setzt zudem auf frauenspezifische Themen im Wahlkampf.
Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das ist unser Kernthema. Wir werden aber auch das Thema Sicherheit lancieren, dass Frauen im öffentlichen Raum angstfrei sich bewegen können, auch das Thema Jugendgewalt. Und dann im Bereich der Bildung werden wir vermehrt auf Tagesstrukturen und Betreuungsgutscheine hinweisen.
Der Wahlkampf ist angelaufen und die Strategien der beiden bürgerlichen Parteien werden in Bezug auf ihre Frauenvertretung noch an Konturen zulegen. Bereits jetzt ist jedoch klar, dass sich FDP und SVP so nicht nur zusätzliche Kandidatinnen, sondern auch zusätzliche Wählerinnen erhoffen. SVP-Politikerin Rita Gigax sagt es so, die letzten Wahlen hätten gezeigt,
dass es einen Wahlkampf braucht, spezifisch für die Frauen, um auch andere bürgerliche und bürgerlich denkende und handelnde Frauen zu motivieren, dass sie an die Urne gehen, dass sie sich engagieren für die bürgerliche Politik.
Damit stehen FDP und SVP einmal mehr in Konkurrenz.
Auch Deutschland wählt dieses Jahr. 7 regionale Wahlen stehen dieses Jahr in Deutschland bevor. 7 Wahlgänge, die an den politischen Verhältnissen einiges verändern könnten. Als erste wählen die Hamburgerinnen und Hamburger diesen Sonntag. Kaspar Selg ist in Hamburg und hat sich umgesehen, politisch und touristisch.
Ja, meine Damen und Herren, das ist der große Konzertsaal der Elbphilharmonie. Ein Konzertsaal wie diesen, das wage ich zu behaupten, haben Sie noch nicht gesehen, weil dieser Konzertsaal...
Zum einen hat es hier nämlich ungefähr 0 Grad. Ein steifer Westwind bläst einem um die Ohren. Der Saal ist noch im Rohbau. Zum anderen ist man hier in einem Konzertsaal 50 Meter über dem Boden. Die Elbphilharmonie wird auf einen alten Hafenspeicher, auf ein Lagerhaus aus Backstein draufgestellt. Ein kühnes Projekt, Herzog und de Meuron. Und ein Politikum. Es ist viel zu teuer geworden. Aber es wird ohne Zweifel ein neues Wahrzeichen der Stadt werden. Hier oben hat man eine fantastische Sicht auf ganz Hamburg, seine alten Wahrzeichen, den Michel, die St. Michaeliskirche, vor allem aber auf den Hafen. Was man nicht sieht, liegt hinter den riesigen Hafenanlagen. Ein zweites neues Wahrzeichen der Stadt an der Elbe, die Flugzeugwerft Finkenwerder, ein Arbeitgeber für 16.000 Angestellte. Bohren, Vornieten, Setzen, Nieten. Hier werden in einem Dutzend großer Hallen jährlich über 200 Airbus-Passagierflugzeuge zusammengebaut. Dazu Teile von weiteren, die in Frankreich und China montiert werden. Und der Riesenvogel A380, der Super Jumbo, wird zwar in Toulouse gebaut, aber hier ausgestattet und lackiert. Die Elbphilharmonie, Airbus, zwei Symbole für das neue, für das andere Hamburg, weit jenseits von Hafenromantik und Reeperbahn. Aber auch zwei Projekte, die heftige politische Diskussionen ausgelöst haben in den letzten Jahren. Airbus braucht eine lange Piste und das in einem Schutzgebiet. Die Philharmonie verschlingt immer mehr Geld, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Diese und andere Diskussionen wurden in den letzten 9 Jahren von der CDU dominiert, genauer eigentlich von Ole von Beust, dem Bürgermeister von Hamburg. Mit verschiedenen unkonventionellen und zum Teil sehr umstrittenen politischen Manövern hatte der es geschafft, der SPD ihre traditionelle Vorherrschaft in dieser Stadt abzuringen. Von Beust konsolidierte seine Macht, am Schluss regierte er mit einer sehr ungewohnten Koalition, nämlich Schwarz-Grün. Und das funktionierte. Als der sehr beliebte von Beust aber nach 9 Jahren nicht mehr mochte, vergangenes Jahr, fiel auch seine Koalition auseinander. Die Grünen hatten damals hervorragende Umfragewerte und beschlossen, aus der Koalition auszutreten, Neuwahlen zu erzwingen. Die kommen jetzt, nur sind die Grünen mittlerweile nicht mehr so stark und die CDU ist sehr schwach. Ein kleingewachsener, stämmiger, ruhiger Mann muss jetzt ständig aufpassen, dass er sich nicht zu sehr ins Fäustchen lacht, ob alledem und wenn, dass man es wenigstens nicht sieht. Er heißt Olaf Scholz, ein SPD-Politiker, der schon verschiedene Rückschläge hinter sich hat, jetzt aber steht er vor seiner großen Stunde. Nächsten Sonntag werden seine Sozialdemokraten nicht nur einen hohen Sieg schaffen in ihrer alten Hochburg, vielleicht erreichen sie sogar die absolute Mehrheit. Scholz wird in jedem Fall der nächste Regierungschef, der nächste Bürgermeister hier in der Hansestadt. Dass die CDU in Hamburg eine Schlappe einstecken wird, muss Parteichefin Angela Merkel in Berlin nicht allzu sehr kümmern. Hamburg ist nicht ihr Territorium. Aber die SPD könnte einige Stunden im Rampenlicht des Siegers dringend gebrauchen. Denn in den folgenden drei Wahlen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sieht es für sie bisher nach deutlichen Verlusten aus. Da könnte eine große Siegesfeier in Hamburg ja noch was bewirken. Wer weiß.
Kasper Selb.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.